Es geht doch um Wirklichkeit.
Da will ich jetzt mal widersprechen.
Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt.
Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht.
Wie kann man über das Bekannte hinaus denken?
Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt.
Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach?
Fotodialog. Deutsche Fotografische Akademie. Wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie.
Also wir sind im heißen August des Jahres 2022 und ich bin bei Claudio Hiels, der gerade eine ganz besondere Ausstellung im Bauernhausmuseum Wolfegg im Allgäu zeigt, bei der er auch nicht nur selber Fotograf ist, sondern eben auch als Kurator agiert und da in so einer Doppelrolle sozusagen unterwegs ist. Ungewöhnlich daran ist unter anderem auch der Ort, weil dieses Museum, ein Bauernhausmuseum, nun gerade nicht der Platz ist, wo man sich zeitgenössische und künstlerische Fotografie normalerweise erwartet oder vorstellt. Deswegen ist meine erste Frage an ihn: Wie kam denn überhaupt dieses Projekt zustande und mit welcher Absicht bist du dorthin gegangen, in dieser Art von Institution, und wie hat eben dieses Bauernhausmuseum dann auf dich als künstlerischer Fotograf und Ausstellungskurator reagiert?
Dazu muss ich gleich ein bisschen ausholen, weil ich bin letztendlich nur einmal auf das Bauernhausmuseum zugegangen und das war vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren hatte ich einen Glasnegativfund von einem Dorffotografen in den Händen und durfte diesen aufarbeiten. Und damals habe ich dann Unterstützung bei verschiedenen Museen gesucht, aus diesem Nachlass eine Ausstellung und ein Buch entstehen zu lassen. Nach einigen Jahren hat diese Form der Umsetzung auch funktioniert. Es wurde sogar noch erweitert um einen semi-dokumentarischen Film, der dann von Arte und ZDF produziert worden ist. Und so kam der Kontakt zum Bauernhausmuseum zustande. Das war 1997 und jetzt 2021 kam die jetzige Museumsleiterin auf mich zu mit der Frage, ob ich bereit wäre, mein eigenes Ausstellungsprojekt Abseits dort auszustellen. Abseits ist eine Auseinandersetzung mit den Wandlungsprozessen des ländlichen Raumes hier in der Region, in Oberschwaben, aber eben auch so fotografiert, dass es exemplarisch für andere ländliche Räume gelten darf. Ich habe das damals bejaht. Die Ausstellung sollte dann vielleicht aber eben auch erweitert werden und so rutschte ich dann letztendlich auch in die Position des Kurators. Das hatte ich bislang immer vermieden, diese Doppelrolle, aber in diesem Fall ließ ich das kaum vermeiden und ich denke, es hat jetzt eigentlich auch ganz gut funktioniert.
Wen sieht man denn da außer Claudio Hiels?
An meiner Seite wird ausgestellt Andreas Weinand, ebenfalls ein Fotograf aus Essen, mit dem habe ich sogar zusammen studiert, DFA-Fotograf natürlich. Und der zweite ist Joachim Brohm, bekannter Dokumentarfilmer und Dokumentarfotograf, ebenfalls in Essen studiert, allerdings eine Generation vor Andreas Weinand und vor mir. Ich hatte den Joachim Brohm kennengelernt, als ich ihm ein Stipendium für Ravensburg anbieten durfte. Das war im Jahr 2005. Wir hatten damals das Format des Stadtfotografen ins Leben gerufen. Und ich fand, dass er mit seinen Arbeiten im dokumentarischen Stil ein guter Kandidat für diese Position wäre. Und er kam auch gerne nach Ravensburg und hat dann eine Arbeit gemacht, die heißt Fahren und Durchfährt, also diese Stadt Ravensburg nur, und zeigt immer nur Blicke aus dem Auto auf Landschaften und Städte.
Wobei man jetzt vielleicht allen, die Oberschwaben nicht so gut kennen, mal kurz erklären muss, was das Perfide an dieser Bildstrategie ist. Denn Oberschwaben ist ja so eine Art barockes Schatzkästlein, im Blickweite der Alpen gelegen, durchaus schon auch touristisch geprägt. Also so Landschaften, bei denen man manchmal das Gefühl hat, man fährt durch so einen Urlaubsprospekt, wenn man an so einem Tag wie heute unterwegs ist mit blauem Himmel und weißen Wölkchen. Und da kommt dann also so ein Fiesling daher und knipst vom Beifahrersitz wie mit dem Handy mal eben irgendwelche Tankstellen und andere Umgehungsstraßen, Seitenerscheinungen. Das muss doch den Leuten, die in so ein Bauernhausmuseum gehen, ganz besonders aufstoßen. Oder wie waren denn da die Reaktionen? Das ist ja nun absolut das Gegenteil von jeder Form von Idyllisierung, was du da zeigst und was Brohm da macht.
Ja, das ist richtig, aber das ist natürlich auch intendiert. Also wir wollten hier keine Puppenstube zeigen. Das Bauernhausmuseum ist an einem kritischen Punkt. Ne? Das sind tolle, translozierte Gebäude. Das sieht alles Schmuck aus. Die haben 80.000 Besucher im Jahr auf dem Gelände. Und die meisten schauen sich diese schönen Bauernhäuser an und schwelgen in einer vermeintlich heilen Vergangenheit. Und dass es die eben so nie gab, das ist intendiert, dass wir irgendwie dort ansetzen und Brechungen zeigen. Und auch meine Arbeit irgendwie zeigt natürlich nicht eben das schöne barocke Oberschwaben, sondern das heutige Oberschwaben, wo man merkt, dass Globalisierungsprozesse einfach Dorfstrukturen sprengen, dass aus einer Lebensfasson, die bäuerlich war, heute etwas ganz anderes entstanden ist, dass die heutigen Dörfer reine Schlafstätten sind. Also da gibt es ganz viele Wandlungsprozesse und dort setzt eben diese fotografische Ausstellung an.
Apropos Brechen, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in deiner fotografischen Biografie zurückgehen, dann, du hast das Stichwort Essen schon genannt, dann ist ja Essen als Millionenstadt, glaube ich, im Ruhrgebiet ein sehr großer Kontrast zu dem, was du hier um dich hast in dieser Region, aus der du stammst. Was war das für dich damals für eine Entscheidung, ausgerechnet in den Ruhrpott zu gehen und ins industrielle Herz sozusagen des Landes? Von dieser, sagen wir mal hier, Randlage und von diesem Idyll in die Großstadt zu wechseln. Ist das ein gezielter Anlauf gewesen, um die Perspektive zu wechseln, oder hat es einfach nur damit zu tun, da war eine Hochschule, an die ich halt hin wollte?
Ja, das hat verschiedene Gründe, die dazu geführt haben. Zum einen, wenn man auf dem Land groß wird, dann merkt man, man möchte in die Stadt, ja, das ist irgendwie ganz klar. Man möchte raus aus dieser gesellschaftlichen Enge, man möchte raus, man möchte etwas anderes erleben. Vielleicht sind die Medien daran schuld, aber es zieht einen in die Stadt. Junge Leute heute, denen geht es wahrscheinlich genauso. Ich bin nach dem Abitur hier in der Kleinstadt aufgebrochen nach Südamerika und bin da ein Jahr als Rucksacktourist unterwegs gewesen und habe dort sehr viele, vor allem visuelle Erfahrungen gesammelt, weil ich ja kein Portugiesisch konnte und verschiedene Indianerdialekte nicht sprach und so weiter. Ich war ein Reisender mit Rucksack und habe das alles so in mich aufgesogen. Und als ich dann wieder in Deutschland war, musste ich Zivildienst machen und hatte dann eben auch die Zeit, mir Gedanken zu machen, was möchte ich später einmal tun. Und ich kam dann auf die Idee, Bildjournalist zu werden, weil als Schwabe habe ich der Sprache nicht so richtig getraut und letztendlich auch waren es diese visuellen Erfahrungen, die ich in diesem einen Jahr in Südamerika sammeln konnte. Ich habe mich dann an verschiedenen Hochschulen beworben, aber ich fand die Essener Schule mit Angela Neuke als Bildjournalistin eigentlich am spannendsten, weil sie sich gesellschaftlichen Prozessen stellt, auch eine politische Aussage einfordert vom Fotografen. Diese Art von Autorenfotografie fand ich überzeugend und deshalb bin ich dann letztendlich auch nach Essen und nicht nach Dortmund oder nach Düsseldorf oder sonst wo hingegangen.
Und Essen hatte ja schon immer, hatte damals glaube ich auch eine ganz große Tradition der analogen Farbdunkelkammer, also aus heutiger Sicht ein etwas archäologisches Verfahren. Inwieweit hat dich die besondere Ästhetik dieser weichen Farbigkeit und der sanften Kontraste geprägt? War das überhaupt eine bewusste Größe oder hat sich das sozusagen nebenbei entwickelt und ist das heute für dich, ich nehme an, du arbeitest mittlerweile sicher auch digital, ist das noch relevant oder was für eine Art von Arbeitsprozess war das eigentlich damals? Man hat ja nicht vor Bildschirmen gehockt, sondern man ist in Werkstätten gegangen und vielleicht auch nicht alleine.
Zu Beginn des Studiums hat man ja dann doch verschiedene Felder bearbeitet, also von Skulptur über Video und so weiter, Zeichnung. Man hat alles Mögliche gemacht und konnte sich dann erst im Hauptstudium sozusagen auf die Fotografie ausrichten und sich spezialisieren. Und da gab es irgendwie zwei prägende Dinge. Das war einmal die Korrektur, also wo man in der Gruppe vor einer weißen Wand stand, an der Bilder hingen und dann wurde heftigst darüber diskutiert, ob diese Bilder eine Gültigkeit haben, ob sie qualitativ gut ausgearbeitet sind, ob sie als Serie funktionieren. Also diese Art von Auseinandersetzung über Bilder, die habe ich in der Intensität auch sonst nirgends mehr angetroffen. Der zweite Aspekt, der sicherlich auch prägend war, es war noch in der analogen Zeit, das heißt, wir hatten dort Schwarz-Weiß- und Farblabore und die Farbfotografie war für uns schon prägend, weil sie einfach näher an der Realität dran war. Allerdings haben wir die Realität dann bühnenhaft übersteigert, indem wir zum Beispiel das Blitzlicht, das Tageslicht, Blitzlicht eingesetzt haben und dadurch wieder verfälscht haben, also diese naturalistische Darstellung. Und diese langen Tage und Wochen im Farblabor und das Zwiegespräch mit den Kollegen, das war für mich eben auch eine ganz spannende und intensive Art der Begegnung und der Prägung. Ne?
Du bist aber jetzt nicht in irgendein Agenturkollektiv gegangen, was ja gerade bei Bildjournalismus nicht so fernliegend wäre, sondern nach einigen Projekten, die dich wirklich weit rumgebracht haben in der Welt, nach Irland und nach Südamerika und ich weiß nicht wohin noch alles, dann letztlich wieder hier in diese Region zurückgekehrt, aus der du stammst. Hing das mit deiner Arbeit zusammen? Und wenn ja, wie hing es mit der Arbeit zusammen und den Inhalten, den Projekten, die dich beschäftigt haben?
Also die Idee, Bildjournalist zu werden und damit tolle Geschichten erzählen zu können, das muss ich sehr schnell abhaken. Also die Realität hat mich eines anderen belehrt. Man ist dann eben doch nur der Fotograf, der für die eine oder andere Geschichte gebucht wird. Man fällt selber keine Entscheidung darüber, welche Geschichte man fotografiert und so weiter. Also all diese Prozesse, die im Magazinkontext galten, führten irgendwie zu einer Verunschärfung der eigentlichen persönlichen Arbeit und der eigenen Intention. Deshalb habe ich dem Journalismus relativ früh den Rücken gekehrt und mich darauf beschränkt, mehr oder weniger eigene Bücher zu machen und eben aufwendiger, größere Ausstellungsprojekte. Das heißt, meine Partner waren zukünftig eben keine Magazine mehr, sondern Museen. Die musste man gewinnen für das Thema, für die Umsetzung, für das Buch. Und das hat mehr oder weniger geklappt, aber natürlich wird man da nicht reich und man kann auch letztendlich von der künstlerisch-dokumentarischen Fotografie meiner Meinung nach auch kaum leben. Also deshalb habe ich dann immer zweigleisig gearbeitet. Ich habe auf der einen Seite Jobs gemacht, die vielleicht nichts mit Fotografie zu tun hatten, um damit die Fotografie zu stützen.
Eine der früheren Arbeiten oder frühesten Arbeiten von dir, die mir aufgefallen sind, hat mit Militär zu tun. Ein Thema, das du dann auch später nochmal aufgegriffen hast, aber eben vollkommen anders als das journalistische und Krisenberichterstattungskollegen und Kolleginnen tun würden, sondern du bist sozusagen in die Versuchsanordnungslaboratorien des militärischen Gefahren, in die Übungsgelände, in die Kulissendörfer und hast da auf eine vollkommen actionfreie Art und Weise, zu großen Teilen sogar in menschenleeren Szenerien, versucht zu zeigen, zu verstehen, dem nachzuspüren, was Militär bedeutet, was diese extreme Anwendung von staatlicher Gewalt bedeutet und der Versuch, das alles irgendwie zu trainieren, zu kanalisieren, irgendwie zielgerichtet zu machen. Ich stelle mir das für jemanden wie dich, du hast deinen Zivildienst erwähnt, als eine Expedition in ein sehr fremdes Gebiet vor. Wie kamst du auf dieses Thema und wie hat dich das damals umgetrieben oder wie treibt dich das um?
Es war reiner Zufall, dass ich plötzlich in so ein Kampfgebiet hineingeraten bin. Also während einer Reportage für das Zeitmagazin bin ich eine Straße lang gefahren durch einen Truppenübungsplatz und ich habe dann brennende Panzerwracks gesehen und eine Landschaft mit seltsamen Zeichen versetzt, die eine militärische Nutzung andeuteten und so weiter. Das hat mich fasziniert. Es war aber alles sehr fremd und ich habe dann eben versucht, Zugang zu diesem Militärgebiet zu bekommen und musste dann eben über die britische Rheinarmee und die Bundeswehr Verträge unterschreiben wegen Geheimhaltung und so weiter und durfte dann aber letztendlich 5 Jahre lang dort fotografieren. Die Simulation von Krieg und die perfiden Möglichkeiten, dem anderen etwas anzutun, werden dort exemplarisch einstudiert und letztendlich fand ich das spannend zu sehen, wie dort irgendwie so eine kaputte Welt irgendwie aufs Kleinste aufgebaut und geplant wird. Ja. Es gibt auch keine Menschen dort zu sehen, also das hat zum einen damit zu tun, dass ich diese menschlichen Darstellungen gar nicht haben wollte, also ich fand gerade irgendwo das Fehlen des Menschen viel spannender, aber es hatte auch irgendwo mit den Verträgen zu tun, mit den Militärs. Die wollten nämlich genauso wenig Soldaten auf den Bildern sehen. Und wir haben uns da also abgestimmt. Und für mich war das eher ein Vorteil. Ne? Ich musste dann andere Dinge vorschieben, wie dass ich zum Beispiel jedes militärische Sperrgebiet ist eben auch ein Wunder an Naturvielfalt. Und das sind Biotope, weil es eben keinen Tourismus gibt und so weiter.
Das heißt, du hast dich da als Gänseblümchenfotograf ausgegeben?
Letztendlich, die ersten 2 Jahre war ich da Naturfotograf und erst dann schwenkte das um und wurde dann eben zum Bühnenbildner des Krieges. Ja. Mhm.
Gibt es eigentlich in den vielfältigen Projekten, die du gemacht hast, im Laufe deiner, wie viele Jahre sind es?
Berufstätigkeit als Fotograf? 30.
Gibt es da Sachen, von denen du sagen würdest, das ist jetzt definitiv das Wichtigste oder es liegt mir am meisten am Herzen? Hast du einen solchen Favoriten?
Eigentlich nicht, nein. Das sind zeitlose Themen, die ich die letzten 30 Jahre behandelt habe. Und wenn ich mir zum Beispiel mein erstes Buch anschaue, Neuland, ich habe also nach der Maueröffnung 10 Jahre lang die Wandlungsprozesse in den neuen Bundesländern fotografiert, aus der Sicht des Westens natürlich und eben auch die Einflussnahme des Westens im Osten. Das wurde am Anfang überhaupt nicht verstanden und auch nicht gut geheißen. Und nach ein paar Jahren kippte die Stimmung dann und dann hieß es, ja, genau so war es. Also die haben uns da ein Stück vorgeführt und wir waren naiv und so weiter. Heute, glaube ich, sind diese Bilder wirklich ein historisches, haben einen historischen Wert und stehen für sich da für eine ganz bestimmte Zeit und können auch heute als Zeitgeschichte eingesetzt werden.
Jetzt sind wir mittlerweile in Zeiten, wo pro Tag wahrscheinlich Milliarden Fotos produziert werden, was früher ungefähr der Jahresausstoß aller deutschen Labore an Urlaubsfotoabzügen gemeinsam war. Das entsteht heute wahrscheinlich so circa in 24 Stunden. Denkst du, dass Autorenfotografie mit dem Ansatz, den du machst, also ein dokumentarischer Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse, dass das heute noch ein wichtiges und adäquates Instrument ist, sich der Realität da draußen zu nähern und sie irgendwie zu untersuchen, in relevant fassbare Bilder zu fassen?
Man muss bescheiden sein. Man wird als Autorenfotograf kein großes Publikum erreichen. Ja? Aber das Publikum, was man erreicht, das ist einem dann sehr dankbar für das, was man geleistet hat an fotografischer oder gesellschaftlicher Arbeit. Trotzdem, glaube ich, ist die Fotografie schon wieder auf einem absteigenden Ast, nachdem es in den 2000er Jahren ja mal mit der Becher-Schule vor allem irgendwie so kometenhaft nach oben ging. Aber wenn wir uns mal die Museumslandschaft in Deutschland anschauen, dann wird dort überall ein Ruff und ein Gurski gekauft worden sein für die Sammlung, aber ganz, ganz viele andere Positionen, die es genauso wert wären, gesammelt zu werden, fallen durch dieses Raster durch. Ja. Und da wünsche ich mir noch eine andere Form der Aufarbeitung und dafür ist zum Beispiel die DFA ein sehr gutes Instrument. Ja.
Diese besondere Anmutung der Farbnegativprozesse und der analogen Ausarbeitung von Prints mit ihrer Weichheit. Wie hat dich das geprägt oder wie wichtig ist dir das? Versuchst du das heute noch fortzusetzen, vielleicht auch mit anderen technischen Mitteln? Was für einen Rang hat dieses Verfahren?
Also wenn man jahrelang sozusagen Farbnuancen abgecheckt hat und letztendlich am Tag froh war, 3 gültige Abzüge zu produzieren, dann hängt man an dieser Qualität, ja. Und man schaut sich jedes Bild genau an und analysiert, ob es irgendwie auf den Punkt gebracht ist oder eben nicht. Und das, glaube ich, ist wirklich eine besondere Qualität, die Essen für sich auf die Fahne schreiben kann, ne? Das habe ich nirgends anders in dieser Art und auf diesem Qualitätsniveau gesehen.
Das heißt, diese analogen, komplizierten Prozesse haben auch deswegen eine positive Seite, weil sie langsam sind und zu Konzentration zwingen?
Auf jeden Fall, ja. Also es war ein sehr entschleunigtes Arbeiten, zwangsläufig. Ja. Also man war an den Takt der Maschine angeschlossen und eine Farbprobe lief einfach 3 Minuten durch. Dann hatte man wieder 3 oder 4 Minuten Zeit, sich über etwas zu unterhalten und dann eben wieder die Probe zu studieren, in Vergleich zu setzen mit der vorigen, ist es besser und so weiter. Man musste dann eben natürlich auch schauen, was ist die richtige Größe zum Beispiel, wann entfaltet ein Bild die maximale Wirkung, das spielt ja auch eine Rolle. Aber ich bin letztendlich dankbar, dass diese analoge Zeit vorbei ist, ja, weil das war sehr anstrengend und ich weiß auch nicht, ob es gesund war, wochenlang sozusagen in diesen chemischen Dämpfen zu arbeiten, in der Dunkelheit und dann wieder in gleißendem Licht draußen und dann Lärmlicht. Also das war sehr anstrengend. Heute hat man einen Rechner mit kalibriertem Farbmonitor auf dem Tisch stehen und ist natürlich sehr viel schneller, hat aber natürlich viel mehr Möglichkeiten der Beeinflussung im Bild. Also da muss man sich eher zurückhalten, ja, also um nicht zu viel zu machen. In der Lehre merke ich immer wieder, wie ohne Skrupel letztendlich an allen Rädchen durch die Studenten herumgedreht wird und plötzlich sieht dann was interessant aus, aber wenn man 30 Jahre Fotoerfahrung auf dem Buckel hat, dann weiß man einfach, das kommt aus der Mode oder das ist so und so verwendet worden. Ich kann natürlich die Farben blasser machen und so weiter. Das erhöht aber nicht unbedingt die Qualität des Bildes. Ne? Da muss man meiner Meinung nach sehr, sehr vorsichtig sein und ich neige dazu, so wenig wie möglich ins Bild einzugreifen.
Okay, dann sage ich herzlichen Dank. Das war der DFA-Podcast heute mit Claudio Hiels. Danke dir.
Dankeschön.
Fotodialog. Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.